EC-104, Klasse 5 mit Venerable Phil Baker im November 2012. Das heutige Thema ist Allwissenheit, was es nicht ist und was es ist. Und außerdem werden wir heute die Begriffe veränderlich und unveränderlich verwenden. Mit welchen deutschen Begriffen habt ihr Changing und Unchanging übersetzt? Wir haben sie mit veränderlich und unveränderlich übersetzt, was sehr nahe an den englischen Wörtern ist. Es ist oft schwierig, die richtigen Worte zu finden. Man muss sie erklären und dann werdet sie ja auch verstehen. Ich denke, es ist auch so, wenn man Tibetisch spricht. Weil, wie ihr wisst, ist die tibetische Sprache eine Sprache von Schaf- und Jack-Hirten. Es ist keine besonders differenzierte, ausgeklügelte Sprache. Und trotzdem wurde es die Sprache für die höchsten philosophischen Erkenntnisse, die die Welt hat. Sie haben die Dinge in eine unerkannte Höhe gebracht, mit der Benutzung dieser einfachen Sprache. Es gibt ein tibetisches Wort, Tokpa, welches unveränderlich bedeutet. In dem Sinne, dass sich dieses Ding nicht von Moment zu Moment verändert. Ein unveränderliches Ding ist nicht verursacht und es erfüllt keine Aufgabe. Beispiele für unveränderliche Dinge sind der leere Raum und Leerheit. Die Tatsache, dass nichts eine eigene Natur besitzt. Leerer Raum bezieht sich auf unverstellten Raum. Ihr sitzt wahrscheinlich gerade in einem Stuhl und den leeren Raum, den ihr damit besetzt, ist nicht versperrt. Er erlaubt euch dort zu sitzen, wo ihr jetzt seid. Und diese Idee von Raum, dieser Raum verändert sich nicht. Es ist die gleiche Sache, ob ihr diesen Raum ausfüllt oder nicht. Er ist nicht versperrt. Wenn ihr diesen Raum in diesem Raum seid, dann ist er nicht versperrt, weil ihr seid dann drin in diesem Raum. Und wenn ihr diesen Raum nicht ausfüllt, dann ist er auch nicht versperrt, selbst wenn ihr nicht drin seid. Von Moment zu Moment hat damit zu tun, oder es ist die Dauer eines 64stel der Zeit, die ein Fingerschnippen dauert. Das ist die Bedeutung von Moment zu Moment. Ein Ding betritt die Existenz, es verlässt die Existenz und es kommt wieder zurück in die Existenz. Und das Ding fährt damit die ganze Zeit fort. 64 Mal in der Sekunde. Und ein unveränderliches Ding tut das nicht. Veränderliche und unveränderliche Dinge sind Kategorien von dem, was wir als Existenz bezeichnen. Dinge, die existieren. Das buddhistische Universum besteht aus selbstlosen Dingen. Das meint, dass die Dinge kein eigenes Selbst haben. Und selbstlos ist aufgeteilt in zwei Kategorien: veränderliche Dinge und unveränderliche Dinge. Alles, was existiert, das heißt alles, was durch ein Bewusstsein erfasst werden kann, ist entweder veränderlich oder unveränderlich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Takpa wurde am Anfang mit dauerhaft übersetzt. Und ihr werdet diese Übersetzung in vielen buddhistischen Büchern sehen. Das Problem mit dieser Übersetzung als dauerhaft ist, dass es die Bedeutung hat, dass es ewig währt. Es ist wahr, dass wenn etwas dauerhaft ist, es sich wahrscheinlich nicht verändert. Aber unveränderliche Dinge bestehen nicht immer für ewig. Die Leerheit eures Geistes zum Beispiel wird aus der Existenz verschwinden, wenn ihr sterbt. Und der Geist, über den wir hier sprechen, ist der grobe Geist. Es ist euer Bewusstsein von dem, was jetzt im Moment gerade vor sich geht. Und das ist der Geist, den wir den groben Geist bezeichnen. Der grobe Geist ist von eurem Körper abhängig. Ihr habt auch einen feinen und einen sehr feinen Geist. In diesem Kurs sprechen wir über den Beweis für zukünftige Leben. Wenn also der grobe Geist verschwindet, wenn ihr sterbt, was hat es dann mit zukünftigem Leben auf sich? Und es ist der sehr feine Geist, der weitergeht von Leben zu Leben. Und dieser sehr feine Geist ist dann die Grundlage für den feinen und den groben Geist, den wir in den verschiedenen Leben haben, wenn wir wiedergeboren werden. Unveränderliche Dinge bestehen nicht zwingend für immer. Wie eben die Leerheit des Geistes zum Beispiel. Oder zum Beispiel die Leerheit einer Teetasse. Die Leerheit dieser Teetasse betritt die Existenz, wenn die Teetasse gemacht wird. Und sie verlässt die Existenz wieder, wenn die Teetasse zerstört wird. Solange die Leerheit der Teetasse besteht, ist sie unveränderlich. Das heißt, sie verändert sich nicht von Moment zu Moment. Deswegen verwenden wir in unserer unmittelbaren Übertragungslinie das Wort unveränderlich. Im Gegensatz zu dauerhaft. Takpa ist unveränderlich. Mitakpa ist veränderliches Ding. Dies wurde am Anfang mit unbeständig ins Deutsche übersetzt. Diese Übersetzung ist gar nicht so schlecht. Es erzeugt keine Verwirrung in Bezug auf die Übersetzung des Wortes Mitakpa. Es vermittelt die Bedeutung davon, dass etwas nicht ewig existiert. Aber Menschen, die sehr pingelig sind, sagen, dass die Leerheit einer Teetasse unbeständig ist. Im Sinne von, dass sie nicht ewig existiert. Und das widerspricht der Idee von einem Ding, das sich von Moment zu Moment ändert. In unserer Tradition, unserer direkter Tradition, was also heißt die Diamond Mountain Tradition, wir verwenden das Wort veränderlich für die Übersetzung von Metakpa. Veränderlich vermittelt die Bedeutung davon, dass sich Dinge verändern. Und wir erweitern das einfach um verändert sich von Moment zu Moment. Das heißt, jedes veränderliche Ding verändert sich 64 Mal in der Dauer eines Fingerschnippens. Und jetzt stellt sich die Frage, was hat das mit Allwissenheit zu tun? Was ist Allwissenheit wirklich? Wir werden jetzt als erstes durch ein bisschen Hintergrundinformation aus dem alten Indien gehen, um die Idee der Allwissenheit zu beleuchten. Im alten Indien gab es eine philosophische Schule, die Charvakas hieß. Und sie stimmen der Tatsache zu, dass es ein allwissendes Wesen gibt. Aber dann sagten sie, dieses allwissende Wesen kann nur der Erschaffer der Welt sein. In ihrer Weltvorstellung wird Allwissenheit zwingend begleitet von der Tatsache, dass dieses Wesen der Erschaffer der Welt ist. Du kannst nicht allwissend sein, ohne der Erschaffer der Welt zu sein. Allwissenheit und Erschaffer der Welt gehen einher. Das Verständnis von Allwissenheit der Charvakas ist das gleiche wie das der Buddhisten. In dem Sinne, dass ein allwissendes Wesen ein Wesen ist, das alle Dinge aller Zeiten kennt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber dann haben sie auch noch behauptet, dass dieses Erschafferwesen auch noch unveränderlich ist. Sie sagten, dass alle Dinge von diesem Wesen herausfließen und dass dieses Wesen alle Dinge weiß und dass dieses Wesen die Welt erschaffen hat und dass dieses Wesen unveränderlich ist. Und das ist für Buddhisten eine befremdliche Idee. Und so hat Dharmakirti gesagt, lasst uns das etwas genauer untersuchen. Wenn wir über ein allwissendes Wesen sprechen oder Allwissenheit, dann sprechen wir über einen Geist. Ein Geist hat 5 Aspekte oder Qualitäten. Wenn ein Geist etwas wahrnimmt, nimmt er die Qualität des Objektes an. Wenn du zum Beispiel blau siehst, wird dein Geist ein bisschen blau. In der Bedeutung, dass es den Aspekt blau oder die Qualität blau annimmt. Es ist so, wie wenn du etwas Blaues vor einen Spiegel stellst. Dann wird der Spiegel blau. Der Spiegel ist nicht mit Blau überzogen, Aber solange das blaue Objekt vor dem Spiegel ist, ist der Spiegel blau. Die blaue Qualität des Objektes wird vom Spiegel in seiner blauen Qualität reflektiert. Und der Geist arbeitet und funktioniert auf die gleiche Weise. Wenn der Geist ein Ding wahrnimmt, dann nimmt er die Qualitäten des Objektes an. Er spiegelt diese Qualitäten wieder. Das tibetische Wort für diese Eigenschaft ist Napa. Und Napa heißt Aspekt oder Qualität. Es gibt einige philosophische Schulen in Tibet, die glauben, dass wenn man herausfindet, wie Napa funktioniert, dann kann man die Leerheit direkt erfahren. Und sie verbringen Jahre damit zu meditieren und herauszufinden, wie der Geist die Qualität des Objektes annimmt, das er wahrnimmt. Sie denken, das ist über die ultimative Natur des Geistes zu meditieren. Aber das ist falsch. Das ist nicht die ultimative Natur des Geistes. Das ist die konventionelle Natur des Geistes. Über diesen Aspekt des Geistes zu meditieren, wird uns gelehrt, aber es ist nicht die ultimative Natur des Geistes. Und deswegen wird diese Meditation nicht die karmischen Gründe dafür legen, dass wir die Leerheit direkt erfahren. Und auch nicht Nirvana oder Allwissenheit. Oder ein Buddha zu werden. Also, wenn das Objekt, das der Geist wahrnimmt, ein veränderliches Ding ist, was ist dann die Qualität des Geistes? Eine Qualität des Geistes ist dann, dass es ein veränderliches Ding ist. Warum? Weil der Geist die Qualität des Objektes, das er wahrnimmt, widerspiegelt. Wenn das Objekt veränderlich ist, dann ist auch der Geist veränderlich. Also die alten Schulen wie die Chavakas waren der Meinung, dass der Geist ein unveränderliches Ding ist. Und wenn das wahr ist, dann könnte aber dieser Geist nicht durch Weisheit sich auszeichnen. Warum? Weil Weisheit ein veränderliches Ding ist. Und dann führt aber Dharmakirti den Beweis an, dass weil ein allwissender Geist sich auf alle Dinge konzentriert, die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft, und diese Dinge fast nur veränderliche Dinge sind, dann muss ein allwissender Geist ein veränderliches Ding sein. Es kann kein unveränderliches Ding sein. Aber was passiert, wenn der Geist ein unveränderliches Ding wahrnimmt? Wahrscheinlich denkt ihr, dass dieser Geist ein unveränderlicher Geist ist. Aber ein Geist, der ein unveränderliches Ding wahrnimmt, der ein unveränderliches Ding wahrnimmt, ist ein unveränderlicher Geist. Aber Dharmakirti sagt, das ist nicht zwingend so. Ein Geist, welcher sich auf ein unveränderliches Ding konzentriert, wie zum Beispiel leerer Raum oder die Leerheit, dieser Geist beschäftigt sich mit dem Objekt und lässt es dann wieder fallen. Und das ist der Hinweis, dass dieser Geist kein unveränderliches Ding ist. Das Objekt ist unveränderlich, aber der Geist nicht. Also Meister Dharmakirti hat hier zwei Beweise. Das erste ist, dass der allwissende Geist ein veränderliches Ding ist. Weil die meisten Dinge, die er wahrnimmt, veränderliche Dinge sind. Und das zweite Argument ist, dass ein Geist, der ein unveränderliches Ding wahrnimmt, immer noch ein veränderliches Ding in sich selbst ist. Weil er das unveränderliche Objekt einmal näher betrachtet und dann wieder fallen lässt. Im ersten Beweis konzentriert sich Dharmakirti auf die Qualität des Objektes. Und diese Qualität ist veränderlich. Und diese Qualität bestimmt die Qualität des Geistes, ein veränderliches Ding. Und im zweiten Beweis tritt er von der ersten Beweisführung einen Schritt zurück und konzentriert sich auf die Aktivität des Geistes. Und die Aktivität des Geistes ist, sich beschäftigen und wieder loslassen. Aber das tut es auch mit einem veränderlichen Ding. Aber auch mit einem unveränderlichen Ding. Er geht näher dran, beschäftigt sich damit und lässt es wieder los und geht wieder zurück. Und diese Aktivität ist der Grund dafür, dass der Geist veränderlich ist. Wir haben uns am Anfang etwas damit beschäftigt, dass die Meinung der Chandrakirtis, dass ein allwissendes Wesen der Erschaffer der Welt ist. Und es gibt noch viele, viele andere Schulen, die der gleichen Meinung wie die Chavakas sind. Die Juden, die Christen, die ganze islamische Welt. Sie sind alle der gleichen Meinung. Und dann gibt es ein Zitat aus den Schriften, das heißt, die Welt wurde in Stufen gemacht. Und diese Aussage oder dieses Zitat entspricht unseren Erfahrungen. Dann müssten wir annehmen, dass ein unveränderlicher, erschaffender Geist würde das Universum und alles, was darin ist, unmittelbar erschaffen. Warum würden wir das annehmen? Weil, wenn die Welt in Stufen gemacht worden wäre, dann wäre das unveränderliche erschaffende Wesen nämlich veränderlich. Weil dann würde er ein Ding machen und danach etwas anderes und dann noch etwas und noch etwas. Denk zum Beispiel an die Erschaffung der Welt in 7 Tagen, wie sie in Genesis beschrieben ist. Als nächstes müssen wir zwischen allwissend und allmächtig unterscheiden. Allwissend heißt, alles zu verstehen. Überall zur gleichen Zeit. Es gibt keinen Quadratzentimeter im Universum, das ein allwissendes Wesen nicht wahrnimmt. In der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Ein allmächtiges Wesen wäre ein erschaffendes Wesen. Ein allmächtiges Wesen kann alles tun und kann alles aus freiem Willen tun. Im Sinne von ein allmächtiges Wesen führt Funktionen und Tätigkeiten aus. Er tut etwas. Und deswegen kann er kein unveränderliches Ding sein. Aber ich greife im Moment ein bisschen vor. Wir müssten annehmen, dass ein unveränderliches erschaffendes Wesen das ganze Universum in einem Augenblick erschafft. Es würde einfach in die Existenz hineinplumpsen und das wär's dann. Aber unsere Erfahrung zeigt uns, dass sich Dinge in der Welt entfalten. Die Welt passiert in Stufen. Und es ist ein Angriff auf unser Verständnis, zu behaupten, dass die Welt in einem einzigen Moment erschaffen wurde. Weil das nicht unserer Erfahrung entspricht. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, was Erschaffen wirklich bedeutet. Also wir nehmen an, dass das Universum ungefähr 6,5 Milliarden Jahre alt ist. Die Erde selbst ist deutlich jünger. Und die Erde wurde nicht erschaffen, bevor die Sonne da war. Oder wenn wir zum Beispiel unser Abendessen vorbereiten, was ihr wahrscheinlich gerade getan habt. Und dann müssen wir etwas Zeit erübrigen und eine Zeit lang etwas tun, um das Abendessen in die Existenz zu bringen. Unsere Welt sind all die Dinge, die wir erfahren. Also wenn die Welt in einem Moment erschaffen wurde, boom! Von einem allmächtigen, unveränderlichen Weltenerschaffer, dann wäre es so, dass das, was er zu diesem Zeitpunkt erschaffen hat, immer so wäre und bleiben würde. Das würde heißen, wir wären nie geboren worden. Das würde heißen, du hättest kein Abendessen für dich zubereiten können und so weiter und so weiter. Verändert sich unsere Welt? Ja. Ist unsere Welt veränderlich? Ja. Zum Beispiel heben sich die Berge in Südkalifornien um 2 Meter pro Jahr. Auch der Himalaya wächst noch. In diesem Moment, sie werden höher und höher und höher. Wir wissen zum Beispiel auch, dass sich die Meereshöhe verändert. Wir wissen zum Beispiel, dass die Meereshöhe deutlich niedriger war während der Eiszeit zum Beispiel. Die Welt. Unsere Welt verändert sich immer. Wir essen dreimal am Tag. Wir gehen abends ins Bett und stehen am Morgen wieder auf. Wir gehen zur Arbeit, wir unterhalten uns. Wir verändern uns die ganze Zeit und unsere Welt verändert sich die ganze Zeit. Also mit den Beweisen und Argumenten gegen unseren Gegner, der behauptet, dass dieses Wesen, das die Welt erschaffen hat, ein unveränderliches Ding ist. Deswegen hat unser Gegner seine Aussage verändert und gesagt, dass dieses allwissende, erschaffende Wesen ein veränderliches Ding ist. In dem Sinne, dass dieses Wesen manchmal eifersüchtig ist und wir können darüber im Alten Testament nachlesen. Sie sagen auch, dass dieses allwissende, erschaffende Wesen jedoch immer ein allwissendes, erschaffendes Wesen war. Das ist die Behauptung unseres Gegners hier. Es gab nie eine Zeit, in der er sich von einem nicht allwissenden, nicht erschaffenden Wesen zu einem allwissenden, erschaffenden Wesen verwandelt hat. Und Damakirtis sagt, das ist nicht möglich. Es muss einen Grund geben, der dich allwissend macht, der dich zu einem allwissenden, erschaffenden Wesen macht. Und er sagt weiter, dass ein Wesen, welches allwissend und erschaffend ist, und allmächtig für alle Zeiten nie gelitten hat. Und ihm ist aber auch nichts Gutes widerfahren. Deswegen kann dieses allwissende, erschaffende Wesen nicht allwissend sein. Ein unveränderliches, allwissendes Wesen ist nie den Weg gegangen, und kann deswegen den Pfad auch nicht lehren. Und ihr könnt diese Argumente erweitern. Aber die Quintessenz aus dem Allen wird sein, wenn ihr es für euch durchdacht habt, dass es ein unveränderliches, allwissendes, erschaffendes Wesen nicht geben kann. Am Ende des dritten Kapitels der Abhidharma Kosha, der Schatzkammer der höheren Lehren, dort werden verschiedene Ideen diskutiert, woher die Welt kommt. Und auch die Idee eines allwissenden, unveränderlichen, erschaffenden Wesens wird dort präsentiert. Und es ist ein sehr wichtiger und bedeutender Punkt, dass ihr versteht, wie eure Welt erschaffen wurde oder erschaffen wird. Erfolg in Tantra bezieht sich darauf und baut sich darauf auf. Wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, die uns beibringt, dass ein erschaffendes Wesen die Welt erschaffen hat. Ob du das glaubst oder ob du es nicht glaubst, du bist so erzogen, in diesem Sinne zu denken. Also in irgendeiner Ecke deines Gehirns ist diese Idee eingepflanzt. Und diese Idee beeinflusst alles, was wir tun. Es durchdringt die Art, wie wir denken. Bis zu einem bestimmten Maße tut es das. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein gutes Verständnis davon bekommen, warum dies nicht sein kann. Es genügt nicht zu sagen, ich glaube das nicht. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon gesagt. Irgendwann habt ihr wahrscheinlich gesagt, ich glaube nicht, dass das wahr ist. Aber das ist nicht ausreichend. Aber ihr müsst das für euch selber analysieren und auf einer sehr, sehr tiefen Ebene verstehen, dass diese Art eines allwissenden, erschaffenden Wesens nicht möglich ist. Außerdem ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr den Glauben anderer Leute an diese Tatsache nicht abtut. Wenn ihr das tut, ist das kein Weg zu Nirvana oder Erleuchtung. Ihr dürft das nicht tun. Wir haben zwei Bodhisattva-Gelübde, die sich darauf beziehen. Das heißt, ihr brecht eure Gelübde, wenn ihr etwas in der Art tut. Es ist zulässig, diesen Glauben zu hinterfragen und ihn dann abzulehnen. Durch Logik tun wir es auf einem sehr, sehr tief, auf einer sehr, sehr tiefen Ebene. Aber es ist für uns nicht okay, den Glauben anderer Leute zu ruinieren oder anzugreifen. Das heißt nicht, dass wir nicht mit ihnen diskutieren dürfen. Aber wir dürfen einfach nicht ihren Glauben zerstören. Und wir dürfen auch nicht sagen, du bist blöd, weil du das glaubst. Also, wenn wir unsere Praxis tun, müssen wir zwei Dinge betrachten. Eines davon ist die Dinge und die Eigenschaften, die wir annehmen sollten. Und das andere sind die Dinge, die wir aufgeben sollten. Und zwischen diesen beiden Dingen müssen wir eine klare Linie ziehen. Im Moment können wir diese beiden Dinge noch nicht unterscheiden. Die Linie ist unklar. Aber wenn wir eine klare Vorstellung davon haben, von den Dingen, die wir beginnen sollten, und welches die Dinge sind, die wir aufgeben sollten, dann würde sich unser Leben verändern. Also, was sind zum Beispiel Dinge, die wir aufgeben sollten? Zum Beispiel Begierde, Begierde nach Reichtum, Begierde nach Ruhm, die Hoffnung auf dauerhafte Liebe in diesem Leben. Generell gesprochen alle Dinge, die man unmöglich erreichen kann oder Dinge, die, wenn man sie erreicht hat, unmöglich behalten kann. Das sind die, die wir aufgeben sollten. Und wenn wir über Begierde sprechen, dann ist es ignorante Begierde. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, dass Reichtum nichts damit zu tun hat, wie wir andere Menschen behandeln. Das ist ignorante Begierde. Wenn du Geld, Reichtum, Sex, Schönheit haben willst oder was auch immer, mit diesem ignoranten Begehren, das sind die Dinge, die wir aufgeben müssen. Was sind die Dinge, die wir beginnen sollten? Eines davon ist, uns selbst aufzuopfern, um anderen zu helfen. Andere Menschen vor unsere eigenen Bedürfnisse stellen. Das, was wir beginnen sollten, ist, anderen zu helfen. Die anderen sind wichtiger als ich. Es gibt nur ein Wesen, das diese Dinge perfekt weiß. Und das ist ein Buddha. Und Meister Dharmakirti sagt, das ist der Grund, warum ein Buddha allwissend ist. Das heißt, es ist nicht ausreichend, jeden Stein auf dem Grund des Meeres in allen Universen zu kennen oder jeden Käfer, der im Universum umherkrabbelt. Was ein Wesen allwissend macht, ist das klare und perfekte Wissen, welche Dinge für uns gut sind, also welche Dinge wir beginnen sollten. Und welche Dinge schlecht für uns sind, also die Dinge, die wir aufgeben sollten. Das sind die Qualitäten, die ein allwissendes Wesen ausmachen. So, und nun zu unserer Praxis. Viele Dinge, die wir beginnen sollten oder vermeiden sollten, sind in unseren Gelübden berücksichtigt. Die Dinge, die wir beginnen sollten, sind auch bekannt als die reine Seite der Existenz. Es gibt eine reine Seite des Seins und eine leidvolle Seite des Seins. Also die Dinge, die wir beginnen und annehmen sollten, werden als die reine Seite des Seins bezeichnet. Es ist für uns sehr wichtig zu wissen, warum wir unsere Gelübde einhalten. Warum sollte ich andere nicht kritisieren? Warum sollte ich einen Geist etablieren, der andere bewundert? Warum sollte ich Drogen vermeiden? Wenn du diese Dinge verstehst, anstatt den Regeln blind zu folgen, dann machst du wirklich großen und schnellen Fortschritt auf dem Weg. Wenn ihr in die Sonntagsschule oder die Kirche gegangen seid, dann habt ihr wahrscheinlich von den 10 Geboten gehört. Aber wahrscheinlich wurde euch nicht beigebracht, warum. Warum sollten wir nicht töten? Warum sollen wir nicht stehlen? Warum sollten wir keinen Ehebruch begehen und so weiter? Diese Dinge wurden uns gelehrt, aber nur weil sie nicht nett sind, das ist kein Grund. Im Buddhismus müssen wir verstehen, warum. Und wenn wir verstehen, warum, dann werden wir, egal welche wir Gelübde haben, diese einhalten. Und dann machen wir Fortschritte. Wenn du einfach aufhörst, andere zu kritisieren, oder Ehebruch zu begehen und du nicht verstehst, warum, dann wirst du keinen Fortschritt auf dem Weg machen. Du musst die Weisheit besitzen, damit die Gelübde für dich funktionieren. Also, die Dinge, die wir beginnen sollten, sind die reine Seite des Seins. Die leidvolle Seite des Seins sind unsere Geistesgifte. Unser Körper ist das Resultat unserer Geistesgifte. Wehwehchen und Schmerzen und alles andere sind der Ausdruck und das Resultat unserer Geistesgifte. Der Krieg im Irak und Afghanistan, die ganzen Unruhen im Mittleren Osten, alle Kriege in Afrika sind das Ergebnis unserer eigenen Geistesgifte. Wir werden darüber später im Detail sprechen. Nachdem wir jetzt etwas genauer wissen, was ein allwissendes Wesen ist, wie finden wir jetzt heraus, dass ein möglicher Kandidat für Allwissenheit wirklich die Wahrheit spricht? Im Sinne von, er ist total korrekt. Und was das bedeutet, haben wir in der letzten Klasse besprochen. Das erste Thema, das Buddha gelehrt hat, waren die vier Wahrheiten eines Arya. Und dies hat er seinen fünf Gefährten gelehrt, mit denen er mehrere Jahre in Meditation verbracht hat. Er hat gesagt, dass unser Leben durch Leiden geprägt ist. Und er hat drei Arten von Leiden beschrieben. Wenn wir diese Lehren das erste Mal hören und unsere eigenen Erfahrungen aufrichtig untersuchen, dann verstehen wir, dass das, was er sagte, mit unseren Erfahrungen übereinstimmt. Es gibt nichts in unserer Erfahrung, das dem, was Buddha lehrte, widerspricht. Was sind nun die drei Arten des Leidens, die er erklärt hat? Das Leiden des Leidens, was physischer oder geistiger Schmerz ist, und wir erfahren das. Die zweite Art des Leidens ist das Leiden des Wandels. Das bedeutet, dass wirklich alles Gute, was uns im Leben jemals widerfahren ist, irgendwann aufhört. Und das ist dann das Leiden. Wir mögen es, glücklich zu sein. Aber das, über was wir glücklich sind, verschwindet innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist das Leiden. Es ist auch wahr, dass das Leiden des Leidens irgendwann wieder vorbeigeht. Ja, das ist wahr. Und die dritte Art des Leidens ist das Leiden, was er alldurchdringendes Leiden nennt. Das heißt, dass alles, was wir im Leben erfahren, überzogen ist mit dem Geschmack, dass wir Dinge falsch wahrnehmen. Und das ist in sich selbst Leiden. Und das ist auch genau das, was zu den beiden anderen Arten des Leidens führt. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dann können wir nur feststellen, ja, das ist genau das, was wir auch erfahren. Das stimmt überein. Wir verstehen seine Lehre über Leiden. Und dann hat er als nächstes gesagt, es gibt einen Grund für das Leiden. Und der Grund sind unsere Geistesgifte. Und die Geistesgifte sind durchdrungen von Ignoranz. Und wenn wir darüber nachdenken, wissen wir, dass auch das wahr ist. Aufgrund unserer Erfahrung. Und auch basierend auf den Inhalten, die wir in den ersten vier Klassen behandelt haben oder andere Klassen, die ihr in eurem Leben bereits gehabt habt. Wir fangen an zu verstehen, dass unsere Geistesgifte durch unsere mentale Ignoranz verursacht sind. Wir wissen das. Wir verstehen das durch unsere Erfahrungen. Und auch hier erscheint es uns wieder so, dass Lord Buddha die Wahrheit spricht. Und dann sagt er auch noch, dass wenn es einen Grund für das Leiden gibt und wir diesen Grund beseitigen, dann wird auch das Leiden beseitigt werden. Und das können wir mit Hilfe der Logik akzeptieren. Und das ist nicht sehr aufwendig. Wenn unser Leiden einen Grund hat, im Sinne von verursacht durch Dinge, die wir tun, wenn wir aufhören, diese Dinge zu tun, dann wird das Leiden weggehen. Und abschließend hat er gelehrt, dass es eine Methode gibt, wie wir unser Leiden beseitigen können. Und diesen Teil glauben wir aufgrund unseres Vertrauens, dann versuchen wir es und werden feststellen, dass es funktioniert. Wir beschäftigen uns meistens damit, mit der ersten Art des Leidens, dass unser Leben vom Leiden durchdrungen ist. Unser Leben ist durchdrungen vom Leiden. Und Teil dieses Vortrags ist ja auch Migtokpa. Veränderliche Dinge. Leiden ist ein veränderliches Ding. Lord Buddha hat hier in seinen Lehren gesagt, dass die Zerstörung eines Dinges im Moment seiner Geburt beginnt. Ein Ding kann also nicht für sehr lange Zeit andauern. Und auf einer feinstofflichen Ebene können Dinge nicht einmal länger als einen Moment existieren, bevor sie sich dann wieder auflösen. Und wie ich schon mal erwähnt habe, ist das tibetische Wort für Welt Chikten, was so viel bedeutet wie die Grundlage der Zerstörung. Wenn wir diese Lehre soweit verstanden haben und bestätigen, dass die Lehre korrekt ist, dann bekommen wir Vertrauen, dass dies eine echte Lehre ist und dass ein allwissendes Wesen die Wahrheit spricht. Die zweite Wahrheit, dass es einen Grund für unser Leiden gibt, wird in der Lehre über Karma detailliert dargelegt. Die ersten Sätze des vierten Kapitels der Abhidharma Kosha, Lele Chikten Natso Kye, Deni Sempa Dangde Che, besagt, dass all die verschiedenen Welten durch Karma hervorgebracht werden, durch die Dinge, die wir tun. Und Karma ist eine Bewegung des Geistes. Und was dies in uns auslöst. Also die Welt, die wir erfahren, kommt von dem, was wir denken und was wir tun. Und die Quelle für unser Leiden ist, was wir denken oder tun. Wenn wir eventuell ein erschaffendes Wesen akzeptieren, dann möchten wir wahrscheinlich diesen Teil nicht akzeptieren. Also den Teil, dass unsere Welt von uns selbst hervorgebracht wird. Dass wir unser eigenes Leiden erzeugen. Oder wir akzeptieren nicht, dass wir unsere eigene Welt erschaffen. Also, wenn wir unser Leiden erschaffen, dann können wir auch das Ende des Leidens erschaffen. Bedenkt aber, dass das Ende des Leidens nicht unbedingt Glück bedeutet. Es ist einfach nur die Abwesenheit von Leiden. Und wenn wir diesen beiden Zeilen folgen, dann können wir auch einfach unser eigenes Glück erzeugen. Wenn die Welt durch das, was wir tun, verursacht wird und unser Leiden von dem verursacht wird, was wir tun, dann kann auch unser Glück selbst von dem kommen, was wir tun. Wir müssen einfach nur verschiedene Dinge dafür tun, um das zu erreichen. Also, wie akzeptieren wir, dass ein allwissendes Wesen die Wahrheit spricht? Zum Beispiel erfahren wir direkt, dass Menschen sterben. Das ist eine Tatsache. Wenn wir die Idee ablehnen, dass dafür ein erschaffendes Wesen oder ein Erschaffer verantwortlich ist, dann müssen wir akzeptieren, dass wir es selbst erzeugen. Unsere Erfahrungen sprechen für sich selbst. Und unsere eigene Erfahrung widerspricht der Behauptung, dass die Welt von einem unveränderlichen, allwissenden, allmächtigen, erschaffenden Wesen kommt. Und so beginnt die Wahrheit der Lehren des Buddhas in uns zu schwingen. Alle buddhistischen Schulen, mit Ausnahme einiger Karma-Punkte, sind sich einig, wie Karma und Leerheit zusammengehören. Und wie der Geist sich in den ganzen Zusammenhang einfügt. Ihr müsst die verschiedenen philosophischen Schulen verstehen, um zu einem Verständnis des Zusammenhangs zwischen Karma und Leerheit zu gelangen. Für euch selbst. Im ACI Kurs 5 wird Karma behandelt. Und ACI Kurs 6 ist über Leerheit. Und im ACI Kurs 15 werden die verschiedenen Blickpunkte auf Leerheit dargelegt. Aber es ist auch wahr, dass in allen Kursen bis zu einem bestimmten Maße über Leerheit gesprochen wird. Und es sprechen auch alle bis zu einem bestimmten Maße über Karma. So, jetzt sind wir am Ende der heutigen Klasse.